Lieben Kolleginnen und Kollegen, ich fange mal an mit Einzelfällen, die sehr interessant sind aus der Berufsordnung. Hauptsächlich beschäftigt sich unsere Abteilung für Berufsordnung zurzeit mit den Prüfen von Kooperationsverträgen. Das muss ich jetzt noch mal kurz erläutern. Über 100 Verträge werden eingereicht, sie müssen geprüft worden bei der Kammer. Und das ist keine Schikane, das ist auch keine Bürokratie, sondern in allererster Linie, ich habe das schon mal auf dem letzten Bayerischen Ärztetag gesagt, das muss aber wieder betont werden, es ist ein Schutz für die Kollegen, die in diese Kooperationen einsteigen, damit sie dort nicht, möchte ich mal sagen, barbiert werden. Das ist das Entscheidende. Und wir schauen natürlich, dass dort die Rechtmäßigkeit der Einzelnen einigermaßen läuft. Das ist eine Höllenarbeit, muss man sagen. Es ist eine juristische Arbeit. Und die Fallstricke der vielen Kooperationsvarianten, die es derzeit bereits gibt, die Sie auch in der Presse lesen können, was alles möglich ist, sind enorm. Ich komme zu einem besonderen Fall. Interessant ist der Fall des Brillenverkaufs in der Augenarztpraxis. Das hat ja erheblich Turbulenzen bei uns in der Kammer auch gegeben. Und das Oberlandesgericht Celle hat ja einem Augenarzt mehr oder minder gebilligt, dass er die Brillen verkaufen kann. Er muss natürlich einen Optiker damit beauftragen und der Optiker liefert wieder die Brille an die Praxis und dann geht es weiter und der Arzt verkauft sie. Wir haben Probleme mit so einem Vorgehen. Wir sind ja kein Gewerbe und das ist ganz wesentlich. Und entscheidend ist jetzt, dass der Bundesgerichtshof diesen eigentlich abgeschlossenen Fall, können wir das mal weiterführen, das ist alles irgendwo auf den Bildern auch drauf, diesen abgeschlossenen Fall wieder aufgerollt hat. Wir werden sehen, was da draus wird. Aber abgeschlossen heißt, es wäre genehmigt gewesen. Wenn jetzt der BGH das Ganze wieder aufrollt, dann können wir uns vielleicht doch der Hoffnung hingeben, dass hier noch gewisse, wo sind wir denn, wo kann man denn drücken? Ja, das ist das Nächste. Okay, der BGH hat aber im Gegensatz dazu eine interessante Entscheidung getroffen, und zwar, dass ein Arzt in seiner Praxis Ergänzungsmittel verkaufen darf. Das ist das, was Sie jetzt gerade auf dem Text sehen. Das ist auch so ein Thema. Ich meine, wir wollen uns ja nichts vormachen. Unsere Patienten, das haben wir gestern groß besprochen, die glauben uns, zum Glück. Sonst wären wir auch nicht so angesehen. Und ich habe schon ein Problem, wenn dann neben der ärztlichen Tätigkeit irgendwelche Produkte gleichzeitig mitempfohlen werden. Ich kann mir es gut vorstellen, dass ein Urologe natürlich den nach ihm benannten Blasentee vielleicht an den Mann bringen will. Also wir haben Schwierigkeiten mit dieser gesamten Thematik. Ich hoffe, Sie sehen das ähnlich wie ich. Und interessant ist das mit den Ernährungsergänzungsmitteln. Es war vor kurzem ein Kongress der Lebensmittelbranche. Und wissen Sie, was die dort festgestellt haben? Die Arztpraxis ist eine ideale Zielgruppe, dort unsere Vitamine und das sonstige Zeug, was sie im Supermarkt kaufen, an den Mann zu bringen. Also wir sind schon als Zielgruppe identifiziert worden. Wir werden uns überlegen müssen, wo der Weg hingeht. Ich höre natürlich auch immer wieder die Vorwürfe an die Kammer. Ja, das ist ein zweites Standbein, ich könnte vielleicht da auch nochmal Geschäft machen. Ich glaube, wir spielen mit dem Feuer. Und ich denke, wir sollten hier nicht auf diesen Zug aufspringen. Wir sind kein Gewerbe, wir sind ein freier Beruf. Und selbst wenn da ein paar Euro mit zusätzlich zu verdienen sind, das ist nicht der richtige Weg. Dass dieser ganze Bereich natürlich irgendwie auch nebulös ist und dass wir Schwierigkeiten haben, hier durchzugreifen, das können Sie sich sehr gut vorstellen. Aber das war das mit der Ernährungsberatung, jetzt komme ich weiter. Die Brillenabgabe haben wir auch schon gehabt. So, jetzt glaube ich, komme ich langsam auf in Tritt. Warum geht es jetzt nicht weiter? Kann mal jemand mir mal da helfen? Also, nochmal zu dem Gewerbe, dann mache ich es eben so. Ich meine, es ist ja klar, der Friedrich II. Hat 1241 im Edikt von Salerno festgelegt, dass der Arzt keine Medikamente verkaufen darf. Dieses Edikt gilt heute noch. So ähnlich sind wir da, ja. Das ist natürlich ein besonders aparter Bereich, dass im Kaufladen Viagra verkauft wird. Das ist ja noch einmal etwas, das ist dann die Gegenseite. Ja, gut. Also, ich meine, dass Friedrich II. richtig gehandelt hat mit seinem Edikt. Es gilt bis heute. Und wir müssen sehr genau überlegen, ob wir uns in dieses merkantile Gehabe mit hineinbegeben. Ein weiteres Thema, das ist jetzt angeschrieben gerade, was auch was mit Geschäften zu tun hat, das ist das Führen von ausländischen Hochschultiteln. Es bedarf der Kammer, wer welchen Professorentitel bei uns führen darf. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir haben Anträge mit Professorentiteln aus Argentinien, die meisten kommen aus China zurzeit. Prüfen Sie mal, ob der wirklich einen Lehrauftrag dort hat. Wir tun das mit Akribie, kann ich Ihnen nur sagen. Wir wenden uns an das Wissenschaftsministerium. Ach, es gibt ein Zentrum für ausländisches Bildungswesen. Wir versuchen zu eruieren, ob die Universitätsklinik überhaupt existiert, wo diese Zeugnisse herkommen. 23 solcher Hochschultitel haben wir im letzten Jahr genehmigen müssen. Das ist Marketing, meine Damen und Herren. Ich kann das zwar nachvollziehen, gerade in Ballungsbereichen, dass natürlich ein Professorentitel ganz gut aussieht auf dem Schild. Aber wir in der Kammer müssen natürlich schauen, ob da einigermaßen noch lauter gearbeitet wird. Das nächste ist auch so ein Thema, nur um Sie mal einzustimmen. Es werden ja alle möglichen Qualifikationen zurzeit geführt. Zum Beispiel Präventionsmediziner, Männerarzt, wunderschön. Oder zum Beispiel Schönheitsarzt oder Schönheitschirurg. Wir geben für in der Kammer offiziell vergebene Qualifikationen auch die entsprechenden Zertifikate. Das besagt alles nichts, aber der Markt ist voll. Sie können das im Internet an jeder Stelle nachschauen. Also ich will das nur mal einmal darlegen, wie schwierig es ist, diese Entwicklung auch konkret wieder einzufangen. Das können Sie sich vorstellen. Es war eigentlich mehr ein Aperçu, damit Sie ein bisschen eingestimmt werden, wo unsere Grenzbereiche sind. Aber jetzt komme ich zu einem ganz heißen Thema, und zwar ist das die GOE. Die Arbeiten für eine neue Gebührenordnung laufen bei der Bundesärztekammer auf Hochtouren. Der neue GOE-Leistungskatalog ist abgeschlossen. Wir haben, Sie werden es nicht glauben, mit ungefähr 160 Fachgruppen Verhandlungen geführt, um diesen Leistungskatalog einigermaßen aktuell zu gestalten. Da gab es natürlich die normalen Fachgebiete, dann gab es Subspezialitäten, wie nur der Berufsverband der Proktologen oder was weiß ich alles. Und alle hatten Vorstellungen, die wurden wirklich alle gehört. 160 unterschiedliche Fachgruppen. Auf jeden Fall sind wir damit fertig. Wo es nicht gut klappt, ist natürlich, mussten wir für die einzelnen Leistungsbereiche von den Fachgebieten auch betriebswirtschaftliche Berechnungen bekommen. Wir müssen wissen, wie lang brauchen Sie für eine Rektoskopie, für eine Proktoskopie oder wie lang dauert das, wie lang dauert es, den Raum herzurichten und so weiter. Und da haben die meisten Fachgebiete haben inzwischen ihre betriebswirtschaftlichen Analysen abgeliefert, etliche bis heute nicht. Was müssen wir machen, wenn die ihre Daten nicht liefern? Wir müssen auf den EBM zurückgreifen. Dort gibt es solche Analysen, wie lange die einzelne ärztliche Leistung dauert und was sie wert ist. Einschließlich der Stromkosten für den Raum, wo die Leistung dann erbracht wird. Und dann haben wir natürlich noch ein Problem, an dem knappern wir zurzeit gehörig. Ich sage wir, weil ich in dieser GOE-Arbeitsgruppe auf Bundesebene bin. Das sind die Zeitvorgaben. Einzelne Fachverbände haben Zeitvorgaben abgeliefert für eine gewisse ärztliche Leistung. Das kann man sich mit dem besten Willen nicht vorstellen. Wer fürs Ohrenspiegeln zum Beispiel eine halbe Stunde braucht, das ist natürlich schon immer ganz glaubhaft und so weiter. Aber natürlich haben die sich gedacht, jetzt melden wir mal eine gewisse Zeit an. Das betrifft alle Fachgebiete im gewissen Sinne und schauen mal, wie das dann hinterher berechnet wird. Es geht zur Zeitschiene und das ist ein Problem. Wir fangen jetzt am 1. Oktober, fangen wir an mit einer Systematik der Bewertung dieser Leistungen und dann kommt natürlich erstmal der dicke Brocken. Wir müssen mit der privaten Krankenversicherung hier einen Konsens finden. Die muss uns ja unterstützen mit dieser GOE, wenn wir dann zur Politik kommen. Leider ist es so, dass die private Krankenversicherung, und ich sage es mal ganz ehrlich, ich komme gleich noch bei anderen Punkten drauf, eigentlich nicht so richtig weiß, wo sie hin will. Und hier in diesem Bereich meint sie, sie kann bremsen, sie kann uns drücken mit der Vergütung. In anderen Bereichen nähert sie sich so der GOE an oder dem EBM an, dass man sich fragen will, seid ihr überhaupt noch willens, eine eigenständige Versicherung zu sein? Also, jetzt geht es weiter, dann, falls wir mit der privaten Krankenversicherung uns einig werden, müssen wir ins BMG gehen. Die GOE ist eine Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums und es wird dann erlassen. Zurzeit ist das BMG immer noch mit der GOZ, mit der Gebührenordnung für die Zahnärzte, beschäftigt. Die soll jetzt im Spätherbst, kommt der Referentenentwurf raus, es wird ein halbes Jahr dauern und dann kommen wir dran. Im BMG ist ein einziger Mitarbeiter zurzeit verantwortlich für die Neugestaltung unserer Gebührenordnung, auch der Zahnärzte. Jetzt können Sie sich mal vorstellen, was da für eine Dynamik oder eben nicht zustande kommt. Also wir gehen mal davon aus, dass die zahnärztliche Gebührenordnung im nächsten Frühjahr bis zum Sommer abgesegnet wird. Und dann kommen wir. Und was passiert im nächsten Spätsommer und im nächsten Herbst? Da haben wir Bundestagswahlen. Das heißt also, der Einstieg mit unserer neuen Gebührenordnung fällt genau in die Phase der Bundestagswahl. Es kann günstig sein, es kann aber auch sehr negativ sein. Ich glaube, es ist nicht gut für uns. Und sodass also die ganze GOE-Geschichte sich weiter hinziehen wird. Das müssen Sie wissen, wenn Sie immer sagen, Mensch, ich habe so viel Ärger mit der GOE und Sie wissen ja alle, die ist 25 Jahre alt und der Ärger mit den Privatversicherungen ist ja bei jedem Fachgebiet ähnlich. Es hat auch seinen Sinn, dass sich das so hinzieht. Und besser, sie ist zwar reeller, es wird eine korrekte Gebührenordnung, aber ob es mehr Geld gibt, das steht in den Sternen. Da gibt es jetzt noch so ein Thema, was alles so dazugehört. Das ist die Öffnungsklausel. Bei den Zahnärzten steht im allgemeinen Teil ein Paragraph 2a drin. Und zwar ist das eine Öffnungsklausel. Das heißt, dass die private Krankenversicherung mit Ihnen Verträge abschließen kann und von der geltenden Gebührenordnung wieder abweichen kann. Das kennen wir doch. Das sind Selektivverträge, wie es in der KV natürlich auch schon längst läuft. Das heißt, Sie möchten auch dort im Privatbereich Einkaufsmodelle sich zuschauen. Und das ermöglicht dieser Paragraph 2a. Wir haben vehement gekämpft gegen diesen Paragraphen mit den Zahnärzten gemeinsam. Bei uns ist er noch nicht drin, weil ja wir noch nicht dran sind. Aber bei den Zahnärzten ist er nicht aus der allgemeinen Regelung der Gebührenordnung zu entfernen gewesen. Das heißt, wir schlittern auch in diesem Bereich in ähnliche Strukturen hinein. Nächster Punkt. Ich muss nach vorwärts. Wie komme ich denn vorwärts mit dem ganzen Ding? Komm mal jemand her, bitte. Ich marschiere wieder rückwärts. Nächster Punkt ist der Basistarif. Sie haben sicher alle schon davon gehört, dass der Gesetzgeber einen Basistarif geschaffen hat. Mach mal. Ja, mit welchem denn? Mit dem linken?
Ja, du musst nach rechts gehen. Passt.
Nee. Ja, Kruzi Türken. Was ist denn das für ein Mist?
Jetzt bist du da vorne. Jetzt müssen wir vorgehen.
Die Technik. Ja, mit welchem das? Links? Links mache ich doch die ganze Zeit.
Ist es deiner, oder?
Ja, mache weiter.
Wann passt jetzt?
Ja, mach nur weiter. Okay, weiter. Ich muss Ihnen schon ein bisschen die Bilder zeigen. Dieser Basistarif ist ja eine ganz interessante Geschichte. Da wird in der Privatversicherung ein Tarif eingeführt vom Gesetzgeber, der genau auf dem Niveau der GKV ist. Also die Annäherung ist eindeutig. Und jetzt hat man natürlich überlegt, wie macht man das? Ursprünglich hatten wir die Chance, diesen Basistarif mit 1,8-fach GOE abschließen zu können. Das wäre geschickt gewesen, wenn wir das getan hätten. Aber man hat gesagt, wer kümmert sich dann drum? Und die Bundesärztekammer hat hier sozusagen die Verantwortung nicht übernommen. Daraufhin kam die KV ins Spiel. Und heute sieht das so aus, dass dieser Basistarif von der KV abgerechnet, Privatpatienten immer noch, bitte nicht vergessen. Und da sehen Sie das, wie das laufen soll. Der Arzt wird für diese Basistarifpatienten eine GOE-Rechnung an die KV schicken. Die KV prüft es, sachlich rechnerisch richtig, Plausi natürlich wie immer, reduziert die Liquidation auf den GKV-Katalog, der ist ja nicht identisch. Es gibt ja Leistungen, die gibt es in der Privatliquidation jederzeit, im GKV-Katalog gibt es nicht. Und dann muss er umgerechnet werden, die Rechnung in den EBM, wie immer das geht. Und die KV stellt dann an den Patienten die Rechnung. Das ist schon ein tolles Ding, was hier geschaffen wird. Die KV hat dieses Geschäft, möchte ich mal sagen, gerne angenommen. Sie haben ja die Strukturen, solche Dinge abzuwickeln. Dass sie aber natürlich in einer völlig anderen Welt sich alles abspielt und das im privatärztlichen Bereich sich tut, das ist natürlich ein ernstes Problem. Und dann soll noch ein KV-Zentrum in Sachsen geschaffen werden. Das Höchste ist ja das, wie geht denn überhaupt die GOE umzurechnen in den geltenden EBOM? Der hat ja Pauschalen. Und die GOE ist eine Einzelleistungsrechnung. Das geht überhaupt nicht. Also hier ist sehr viel noch Dynamik drin. Aber was natürlich dahinter steckt, und darum trage ich Ihnen das mal detailliert vor, ist natürlich die politische Situation, dass natürlich das Ganze angeglichen wird. Wer geht denn in so einen Basistarif überhaupt hinein? Interessant ist dieser Basistarif für Leute, die zum Beispiel sehr hohe Arzneimittelkosten haben, Patienten mit chronischen Erkrankungen, die enorm zuzahlen müssen, hohe Prämien haben. Dann sagt er, dann ist mir der GKV-Leistungskatalog immer noch lieber, preiswerter für mich und ich muss nicht zuzahlen. Also es gibt ein Klientel, das für die das interessant ist. Es sind auch die bisherigen Standardtarifversicherungen, das waren ja nicht viele, es waren 15.000 in Deutschland, die werden auch umgewandelt in den Basistarif. Oder zum Beispiel, es gibt ja Freiberufler, die zum Beispiel insolvent geworden sind. Das sind eigentlich PKV-Patienten. Also ein insolventer Würstelverkäufer, der ist in der PKV. Der geht mit Freuden in den Basistarif, weil er nämlich dort weniger zahlen muss, als natürlich in seinem normalen Privatversicherung. Niemand weiß, wie sich dieser Basistarif entwickeln wird. Interessant ist natürlich, dass dieser Basistarif auch nicht kostendeckend ist, sondern er wird natürlich von der bisherigen Vollversicherung mit subventioniert. Das bedeutet, dass alle ihre Prämien steigen müssen, um den Basistarif finanzieren zu können. Was passiert jetzt, wenn die Spirale so weitergeht, wie ich es jetzt so andeute? Ja, irgendwann geht uns auch die Luft aus und wir sagen, ja, dann gehe ich lieber noch in den Basistarif, bevor ich meine Vollversicherung mehr halte. Und das ist genau der politische Sinn. Es steckt viel mehr subtiler politischer Wille drin, als so einfache Entscheidungen, wie sie ab und zu vom Gesetzgeber getroffen werden. Und natürlich hat man beschlossen, dieser Basistarif muss unattraktiv sein für Ärzte, für die Versicherungen, für die Versicherten. Tja, bleibt der so unattraktiv? Das weiß keiner. Die Versicherungsvertreter übrigens kriegen keine Abschlussgebühr. Sie wissen ja, die leben ja von den Prämien, die sie dafür bekommen. Sie kriegen keine dafür für den Basistarif, damit sie keine abschließen. Also es ist eine perfide Situation, in der wir da gerade stecken. Und der Gesetzgeber, ich bin zutiefst überzeugt, dass Frau Schmidt und Herr Knieps und so weiter genau wissen, was sie wollen. Das Dumme an der Geschichte ist nur, dass auch unsere Staatsregierung alles das mitgebilligt und unterschrieben hat. Ich habe Ihnen das, auch unserem alten Ministerpräsidenten, alles vorgehalten, habe gesagt, Sie machen das alles kaputt, unser bisheriges System. Und da haben sie gesagt, ja, das wollten wir eigentlich nicht. Aber es ist alles unterschrieben. Nächster Punkt. So, und da steht nämlich die Schlüsselsentenz. In dem Grundsatzeckpunktepapier, das die derzeitige Koalition verabschiedet hat, 2006, steht wörtlich drin, vergleichbare Leistungen im GKV und PKV-System, ein Leistungsverzeichnis mit gleicher Vergütung. Abweichungen sind noch genehmigt. Daher weht der Wind. Also mir kann keiner sagen in der Politik, schwarz oder rot, dass er das nicht weiß. Sie haben es wirklich so vereinbart. Wir haben natürlich jetzt im Zuge des Wahlkampfes massiv hier Einfluss genommen und haben versucht, aber da wollte es keiner mehr wissen von der CSU. Die haben gesagt, nö, haben wir nicht. Da habe ich Ihnen das vorgelesen. Auch unser Ministerpräsident hat gesagt, na sowas, haben wir das unterzeichnet? Alles klar. Okay. Jetzt kommt das Nächste. Auch schon wieder so etwas. Jetzt war die PKV bei uns die letzten Tage und haben gesagt, wir haben uns neue Vorstellungen. Wir hätten gerne zum Beispiel, dass Sie die Ärzte direkt mit der Versicherung abrechnen. Die waren da in der Kammer bei uns und haben uns das vorgeschlagen. Wir haben erst mal nachdenken müssen. Sie haben das noch verbrämt mit dem Argument, das ist doch wunderbar, dann hat der Arzt kein Inkassoproblem mehr mit seinen Patienten. Wir nehmen Ihnen das ab. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, ist das natürlich des Teufels. Das ist ein Eingriff in das direkte Vertragsverhältnis zwischen Arzt und Patient. Das haben wir heute noch bei den Privatpatienten. Und in dem Fall wird dieses praktisch delegiert ins Verhältnis von Arzt zur Versicherung. Und Sie kriegen natürlich nicht die Liquidation die Sie gestellt haben, sondern die Versicherung korrigiert es erst und schickt Ihnen dann die korrigierte Rechnung zurück. Kennt jeder, der Privatliquidationen erstellt. Okay, und den Differenzbetrag, um den müssen Sie sich dann wieder ausschließlich um Differenz mit dem Patienten streiten. Also ist es natürlich absolut nicht das, was wir wollen. Aber es ist so. Die Direktabrechnung wird verkauft von den Versicherungen jetzt oder möchten Sie gerne. Es wäre ein Service für den Patienten, der hat nichts mehr damit zu tun. Und wir haben auch nichts mehr zu tun, wir kriegen gleich unser Geld. Das ist wieder ein Danaher-Geschenk. Das können wir gar nicht wollen, sondern wir bleiben bei dem Verhältnis Arzt-Patient. Das ist unser Vertragspartner. Aber Sie sehen schon, Sie sehen schon, wo an allen Ecken gedreht wird. Ich komme zu einem besonders pikanten Thema. Da kommen ja auch noch Anträge heute zu dem Paragraph 116, ambulante Behandlung im Krankenhaus. Wir haben in Bayern bisher keine einzige Entscheidung getroffen. Die Bayerische Landesärztekammer sitzt in dem entsprechenden Entscheidungsgremium im Krankenhausplanungsausschuss. Wir vertreten dort die Bayerische Ärzteschaft, im Gegensatz zu manch anderem Bundesland, wo die Ärzte überhaupt nicht mitreden dürfen. Aber wir sind drin. Wir arbeiten sehr eng mit der KV zusammen. Es sind ca. 50 Anträge von bayerischen Krankenhäusern jetzt derzeit auf dem Tisch. Sie wissen, dass das ein Problem werden kann. Noch ist es keins, weil keine Entscheidungen getroffen wurden. Und die KV prüft die Versorgungssituation vor Ort. Natürlich wird es Überschneidungen geben mit hochspezialisierten Ärzten in den Ballungsbereichen mit dem Krankenhaus, was den entsprechenden Antrag gestellt hat. Wir hoffen immer noch, dass in Bayern eine Lösung gefunden werden kann, ein bisschen wie in Schleswig-Holstein, dass wir in Kooperationsverhandlungen kommen zwischen dem antragstellenden Krankenhaus und dem niedergelassenen Spezialisten. Vielleicht übernimmt er sogar einen Teil der 116b-Aufträge, die da ergehen. Wir wissen es noch nicht genau. Unangenehm ist das Thema auf jeden Fall. Es wird zu einer Wettbewerbsverzerrung kommen und irgendwann müssen natürlich auch Entscheidungen getroffen werden. Wir können das ja nicht so lange vor uns herschieben. Die Staatsregierung hat das Ganze natürlich bewusst dilatiert. Nachdem sie schon so viel Ärger mit den Hausärzten hatten, wollte man die Fachärzte nicht auch noch auf der Palme haben vor der Wahl. Das ist ganz simpel, das haben sie auch zugegeben. Aber jetzt kommt die Zeit, dass wir irgendwas entscheiden müssen. Ich hoffe, dass wir da vernünftig Regelungen finden werden. Es ist möglich, wer sich wirklich massiv beeinträchtigt fühlt, geht eigentlich wirklich nur um Ballungsräume, dort werden sich diese Probleme abspielen, dass er das dann auch beklagt. Beim Verfassungsgericht war bereits eine Klage von Kinderkardiologen. Das Verfassungsgericht hat die Klage nicht angenommen gegen den 116b, weil die noch nicht geschädigt waren. Und das ist ein Rechtsprinzip bei uns, wenn ich etwas mich beschwere oder verfassungsrechtlich etwas hinterfrage, muss ich zuerst eine Schädigung nachweisen, dann kann ich sagen, ich habe eine Wettbewerbsschädigung und dann kann ich den Prozess führen. Das Verfassungsgericht hat ausdrücklich festgestellt, wenn es soweit kommt, kann der gerichtliche Weg eingenommen werden. Und das wird auch sicher kommen. Es kann auch ein Krankenhaus gegen das andere Krankenhaus zum Beispiel oder gegen den Planungsausschuss, auch die Krankenhäuser untereinander stehen ja im Wettbewerb. Also wir werden sehen, was daraus wird. Speziell in Bayern, und das hoffe ich sehr, ob es uns glückt, weiß ich nicht, werden wir Kooperationsmodelle versuchen zu entwickeln. Möglichkeiten gibt es dazu. Letztes größeres Thema ist die Qualitätssicherung. Die externe Qualitätssicherung ist ja begonnen worden, also die stationäre Qualitätssicherung, in einem datengeschützten Raum. Also jedes Krankenhaus hat seine Daten abgeliefert, sie wurden ausgewertet und nur dieses Krankenhaus hat zum Beispiel seine Auswertung bekommen, wie gut oder wie schlecht sie bei der Gallenblasenoperation sind oder was weiß ich. Inzwischen hat sich das völlig gedreht. Heute stellen die Krankenhäuser ihre Daten in das Internet ein, sie sind öffentlich und sie können nachschauen, wie viele Komplikationen oder Bluttransfusionen bei einer Dickdarmoperation und so weiter stattfindet, das können Sie alles nachlesen. Also der datengeschützte Raum ist offen und die Krankenhäuser stellen das deswegen ein, um auch im Wert eine Transparenz zu haben. Ich finde das gut. Die Berichte sind sehr schwer zu verstehen, aber wer sich die Mühe macht, der kann dort im Endeffekt auch einen Vergleich anstellen zwischen Krankenhäusern. Es entwickelt sich also auch ein Wettbewerb, ähnlich wie bei den Niedergelassenen. Und auch im Krankenhausbereich geht es natürlich um Pay for Performance, es geht um die Qualität. Und Öffnungsklausel habe ich vorhin geschildert im Privatbereich. Da sollen dann Hüften eingekauft werden oder Gallenblasenoperationen. All das ist im Fluss. Also das heißt, auch in diesem Bereich ist der Wettbewerb natürlich voll im Gange. Zur Qualität grundsätzlich. Ich bin der Meinung, und ich habe das schon mehrfach so gesagt, eigentlich hat die Kammer die Definitionshoheit der Qualität unserer ärztlichen Leistungen. Das ist gar keine Frage. Wir sind verantwortlich und auch dafür prädestiniert, ambulant und stationär die Qualität der einzelnen Leistungen festzulegen. Aber es klappt nicht. Inzwischen, das hat, glaube ich, der Kollege Kaplan hat es schon gesagt, oder wer es vorhin war, inzwischen definieren ganz andere Leute die Qualität. Zum Beispiel ein Zertifizierungsinstitut, die Deutsche Krebsgesellschaft, der TÜV oder die KV mit den Krankenkassen definieren, welche Qualität hinter welcher Leistung hinterfragt werden kann. Also wir haben hier eigentlich keinen Boden, wenn man so will. Wir haben überlegt, ob wir eine Qualitätsordnung in Deutschland einführen sollen, analog der Weiterbildungsordnung, analog der Fortbildungsordnung zum Beispiel. Aber das hat ja auch keinen Sinn, nachdem selbst die Weiterbildungsordnung nicht homogen in ganz Deutschland umgesetzt wurde und sehr unterschiedlich ist. Oder auch zum Beispiel jedes Bundesland, das wissen Sie, ist ja autonom. Also was nützt es, wenn ein Land eine Qualitätsordnung einrichtet und die anderen sich dann wieder ganz was anders halten? Also wir schwimmen hier etwas und damit bin ich beim nächsten Thema. Wir kommen zum Beispiel zu den Zertifizierungen. Zertifiziert wird heute alles und jede. Es gibt ganz hochklassige Zertifizierungen, zum Beispiel von der Krebsgesellschaft, ist gar kein Zweifel. Aber es gibt auch ganz banale Zertifizierungen. Der Laie draußen, der sieht nur Zertifikat für irgendetwas. Wir müssen, und da sind wir uns einig, eine neue Clearingstelle finden für die einzelnen Zertifizierungen. Die sind nämlich nicht gleichwertig. Und hier ist ein Wildwuchs geradezu. Es gibt inzwischen Fußzentren. Darmzentren kennt jeder, Krebszentren weiß auch jeder. Aber es gibt ein Zentrum für Innenohr oder meinetwegen bald für die rechte Großzehe. Damit kann niemand was anfangen. Also hier findet wieder eine Entwicklung statt, da läuft uns alles aus dem Ruder. Ich muss es Ihnen leider so deutlich sagen. Leitlinien ist ein ähnliches Thema. Es gibt viele Leitlinien inzwischen, selbst Subspezialitäten schaffen sich selbst Leitlinien und die müssen aber eindeutig wieder geklärt werden. Patientenführer und Krankenhausführer sind heute in oder der beste Arzt in einer Zeitschrift, haben Sie alle schon gelesen. Wir haben auch versucht, dagegen was zu unternehmen, das war nichts wert. Wissen Sie, wie solche Patientenführer zustande kommen? Da melden sich Patienten mit subjektiven Erlebnissen und sagen, das ist der Arzt meines Vertrauens, weil er dort nicht lange hat warten müssen oder weil die Helferin besonders freundlich waren oder was weiß ich. Sowas steht heute im Patientenführer drin. Also ich kann es nicht ändern, es ist leider so, es geht alles etwas diffus im Markt, das ist Wettbewerb, wenn man so will. Was können wir ändern? Und damit komme ich zu einem Punkt, den müssten wir mal diskutieren hier, auch hier an diesem Ärztetag. Ich glaube, es gibt einen Antrag in diesem Sinne. Wir haben Probleme mit der Öffnung der Krankenhäuser im ambulanten Bereich. Wir haben Probleme mit der Notarztversorgung. Wir haben Probleme mit der Krankenhausplanung. Sind die vielen Betten nötig? Brauchen wir sie? Wir haben Probleme zum Beispiel einer regionalen Gesundheitsversorgung. Die muss irgendwann einmal definiert werden. Wie viel Leistung auch Physiotherapie oder was weiß ich, brauche ich in einer gewissen Region. Ich denke, um hier Ordnung reinzubringen, brauchen wir regionale Gesundheitsorganisationen und das muss regional entschieden werden. Es sieht anders aus in München als im Oberallgäu, das ist gar keine Frage, dort ist die Struktur anders und das kann man nicht vereinheitlichen. Also wir brauchen hier neue Regelungen und gerade der 116b könnte vielleicht ein Aufhänger sein, hier Frieden in die Landschaft zu bringen. Wir haben uns intensiv Gedanken gemacht, wie sowas zu machen ist. Die Kammer wäre prädestiniert dafür, hier den Moderator, den Aktivator für solche regionalen Konferenzen zu machen. Krankenhäuser und KV sind nicht unbedingt gerade immer einer Meinung, das wissen Sie alle. Die Kammer wäre eigentlich ein neutraler, ruhender Pol. Ob wir so eine Rolle schultern können, das weiß ich nicht. Aber interessant wäre die Aufgabe auf jeden Fall. Letzter Punkt ist die sektorübergreifende Qualitätssicherung. Sie sehen hier ein Schema, das haben wir bei uns in Bayern erarbeitet. Der Gesetzgeber hat mit Recht festgestellt, dass wir keine Aussagen über die Ergebnisqualität haben in Deutschland. Durch die sektorale Abschottung, Krankenhaus, niedergelassene Ärzte, weiß niemand, was schließlich aus gewissen operativen Leistungen wird. Der Patient kann traumhaft an der Hüfte operiert worden sein und kann ein Jahr später deswegen trotzdem nicht laufen. Das erfährt aber der Operateur gar nicht mehr. Und genau hier liegt das Problem. Also ist der Gesetzgeber gesagt, wir müssen neue Strukturen schaffen, sektorübergreifende Qualitätssicherung. Dieses Schema stammt von uns aus der Bayerischen Landesärztekammer. Die Bundesärztekammer meint, dass man sämtliche Qualitätssicherungsorganisationen, die existieren, unter ein Dach packen kann. KV, Krankenhäuser, was weiß ich wer alles. Ich persönlich glaube, dass das eine Zukunftsmusik ist, die nicht umsetzbar ist. Ich bin der Meinung, dass wir die regionalen Strukturen, die wir derzeit schon haben, behalten sollten. Und das sehen Sie hier. Links ist die KV und rechts sind die Krankenhäuser. Dort werden via GBA, er wird die Aufträge an das Institut geben, das ist noch nicht festgelegt, wer das Institut wird, wird also an Qualitätssicherungsprogrammen vorgeben und dann verteilen wir das auf die einzelnen Sektoren. Dort werden identisch die Erfassung dann durchgeführt, die bestehenden Strukturen können genutzt werden, das muss dann wieder zusammengeführt werden in ein Lenkungsgremium und da kommt wieder die Kammer als entscheidende Rolle zum Tragen. Ich denke, dass dieses Lenkungsgremium bei der Kammer angesiedelt sein könnte. Und dann werden die Ergebnisse wieder nach oben gespiegelt auf die Bundesebene. Das ist ein Traum, kann ich Ihnen ehrlich sagen. Ich weiß, dass auf Bundesebene inzwischen Bestrebungen im Gang sind, von direkt vom GBA über das Institut bis in die letzte Arztpraxis das durchzuregulieren und dass alles nach direkt bereits nach oben gemeldet werden muss. Damit wären unsere regionalen Strukturen überfällig. Wir hoffen hier einen, ich habe dem GBA und dem Herrn Hess das alles schon so mitgeteilt und habe mit ihm längere Gespräche geführt. Es war alles ganz plausibel. Ich weiß nicht, ob es ankommt. Wir würden gerne Modellversuche starten. Ob dieses Schema so überhaupt praktikabel ist, wo die Bruchstellen sind. Und ich würde gerne mit dem ambulanten Operieren anfangen. Die ersten Gespräche sind erfolgt, sowohl mit der KV. Das zweite Thema zum Beispiel, was wir angehen könnten, wäre zum Beispiel ein Corona-Bereich, zum Beispiel mit der PTCA. Das wird ja auch ambulant und stationär gemacht gleichzeitig, um mal so etwas aus der Taufe zu heben, ob sowas überhaupt praktikabel ist. Der GBA hat mir gesagt, macht mal was in Bayern, wenn ihr so gute seid und so gute Strukturen habt. Macht was, dann schauen wir uns das an und vielleicht können wir unsere Richtlinien dementsprechend anpassen. Als Schluss kann ich nur sagen, Sie sehen, wir haben sehr, sehr viele Baustellen. Wir sind aber präsent im Bund und im Land. Wir bemühen uns hier, vernünftige Lösungen zu finden. Arbeit gibt es in Hülle und Fülle. Vielen Dank.